Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen auch meinem heutigen Gast. Das ist der Schriftsteller und Gymnasiallehrer Ewald Ahrens, der in Nürnberg in einem Studio sitzt. Hallo, guten Morgen, Herr Ahrens. Schön, Sie zu sprechen.
Hallo, Frau Gerg. Ich freue mich, Sie wieder zu hören und mit Ihnen zu reden.
Schwänzen Sie eigentlich heute Schule für uns, Herr Ahrens?
Oh mein Gott, das dürfen Sie nicht fragen. Ich habe tatsächlich ein bisschen mit meinem Direktor verhandeln müssen und wir haben ein bisschen hin und her getauscht, aber er hat es möglich gemacht. Und
wir können Ihnen auch noch eine Entschuldigung schreiben.
Darum bitte ich sehr, aber ich weiß nicht genau, ob eine Berliner Entschuldigung in einem fränkischen Gymnasium akzeptiert wird.
Na, wir probieren es mal aus.
Auf jeden Fall.
Aber wie Sie Schule und Schreiben unter einen Hut bringen und natürlich über Ihren neuen Roman 5678 heißt er, darüber sprechen wir gleich. Ewald Ahrens schreibt einen Bestseller nach dem anderen und er ist immer wieder auch Liebling der Buchhändler. 2019 mit seinem Roman Alte Sorten, 2 Jahre später mit dem Coming-of-Age-Roman Der große Sommer. Und seitdem sind natürlich noch einige weitere Bücher von ihm erschienen und das, obwohl Ewald Ahrens ja an einem Nürnberger Gymnasium unterrichtet. Jetzt gibt es einen neuen Roman von ihm, 5678 heißt er. Und Herr Ahrens, beim Lesen habe ich mich direkt gefragt, ob Sie ein neues Hobby haben. Sind Sie unter die Stepptänzer gegangen?
Das Hobby ist ein sehr altes. Ich war so Mitte 20, als ich mir gedacht habe, ich war ja so ein Fan von diesen Fred Astaire und Ginger Rogers Filmen und dann habe ich mir gedacht, ich müsste steppen lernen. Das habe ich dann auch getan und habe dann mit meiner Schwester sogar manchmal so auf Hochzeiten getanzt, so ein bisschen.
Also Sie verstehen was von der Sache und das merkt man auch, denn Ihre Hauptfigur Anton, der ist so 60 Jahre alt, Tänzer und Choreograf und fängt an mit seiner jüngsten Arbeit, seine beste Choreografie findet er selbst und Sie beschreiben das tatsächlich so, als wäre man dabei. Jetzt haben Sie gerade erzählt, Sie tanzen selbst schon lange, aber darüber zu schreiben ist ja schon nochmal was anderes. Wie haben Sie da so eine gute Sprache dafür gefunden?
Ich habe ja auch so ein paar Musicals geschrieben, die hier aufgeführt wurden. Und da ist eins dabei, in dem ich meinen großen Traum verwirklichen konnte. Also da war dann auch eine große Stepptanznummer mit dabei. Und und ich habe mich bei den Proben einfach dazugesetzt. Und das ist mit das Beste. Man lernt einfach so viel. Man guckt hinter die Kulissen und im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist einfach spannend. Und diese Erfahrungen sind so ein bisschen mit eingeflossen.
Jetzt ist das aber, muss man dazu sagen, kein Roman übers Tanzen allein, sondern es geht eigentlich um ganz viele Themen, um Eltern und ihre Kinder, um Beziehungen, um gekränkte Eitelkeit, ums Altwerden. Denn Anton, der wird von der neuen Intendantin des Theaters gleich mal aufs Abstellgleis geschickt und ausgerechnet seine eigene Tochter Emma, die ist auch Choreografin, die soll seine Nachfolgerin werden. Das bohrt natürlich in seinem Künstler-Ego. Was wühlt es denn alles auf bei ihrem Anton?
Naja, da ist auf der einen Seite natürlich der Stolz auf die Tochter, den er eigentlich fühlen sollte, aber gleichzeitig hat er das Gefühl, dass es ausgerechnet sie ist, die als die junge, progressive Choreografin an seine Stelle gesetzt wird. Das trifft ihn natürlich trotzdem tief, weil er erinnert sich zwar an früher, wo er der junge, progressive war, der da eingestiegen ist, aber die Zeit ist anscheinend vorbei. Und da fragt er sich dann natürlich schon, bin ich irgendwo hängen geblieben? Bin ich jetzt der alte Sack? Und das nagt an ihm. Und gleichzeitig kommt dann auch so diese alte Geschichte. Er hatte eine Freundin, eine große Liebe, so mit 24, 25, die dann auf einmal, wie so im Klischee beim Zigarettenholen, verschwunden ist. Und nie wieder aufgetaucht ist. Und manchmal fragt er sich, und in diesem Augenblick besonders, ist das eigentlich das Leben gewesen, das ich hätte leben sollen?
Und da warnt ihn ja seine Mutter, die sagt dann ja, so eine ungelebte Liebe, die ist ja eigentlich immer größer als die gelebte, aber er kann trotzdem irgendwie nicht davon lassen. Aber ich habe mich gefragt, ist das nicht überhaupt so eine Grundkrankheit von uns Menschen, dass wir uns immer nach was sehnen, was wir nicht haben können oder konnten?
Das ist bestimmt so und das ist in mancher Hinsicht natürlich auch eine großartige Sache für einen Künstler, weil aus diesem Sehnen entstehen ja Kunstwerke, viele wunderbare Kunstwerke in der Literatur, in der Musik, überall. Auf der anderen Seite ist das aber auch die Schattenseite, dieses nicht im Jetzt, hier und vor allem bei den Menschen sein zu können, die, mit denen man tatsächlich lebt, sondern man ist dann immer mit einer Fantasiefigur unterwegs und das nimmt einem natürlich was weg.
Er verpasst gar nicht das, was er nicht gelebt hat, sondern eigentlich das, was er tatsächlich erlebt, nicht?
Das ist richtig und das wirkt sich ja auch auf die Beziehung zwischen ihm und seiner Tochter aus. Und seine Tochter wirft ihm das dann letztlich eigentlich so ein bisschen vor. Und so nach und nach merkt er auch, dass da schon noch viel im Argen liegt in der Beziehung zwischen ihm und seiner Tochter.
Ja, und ich fand, dieser Anton, der ist auch eine interessante Figur, weil der ja nicht nur sympathisch ist, wenn man ihn so als Leser kennenlernt. Der ist ja auch ziemlich eitel, so Künstlertyp eben. Müssen Sie Ihre Figuren gar nicht unbedingt durchgehend mögen, um über sie schreiben zu können?
Nee, gerade er ist ja so eine Figur, in die auch manche meiner eigenen schlechten Eigenschaften so ein bisschen verstärkt durchkommen. Das ist auch immer eine Auseinandersetzung. Ich finde, ich höre oft, dass meine Bücher ja auch Wohlfühlbücher sind. Und dagegen habe ich überhaupt nichts einzuwenden. Das finde ich sehr schön. Aber genauso wie manche Menschen im Leben einfach ja, Seiten haben, die man einfach nicht leiden kann, so ist es bei ihm auch. Und ich fand es ganz interessant, mal so eine Figur zu zeichnen, die eben nicht durchgehend sympathisch ist, die aneckt und die vor allem auch von seiner Ex-Frau, von seiner Tochter dann auch manchmal auf den richtigen Weg geschubst werden muss.
Die Emma, seine Tochter, nennt ihn an einer Stelle mal alter weißer Mann. Und das ist ja so inzwischen so ein richtiges Feindbild, auch gesellschaftlich gesehen. Wollten Sie dem auch mal so ein bisschen nachgehen, was das eigentlich ist?
Ja, das auch. Aber vor allem, weil meine eigene Tochter, wir haben irgendwann mal, wir hatten so gesprochen über dies und jenes. Und sie hat gesagt, ich habe gesagt, ja, hier, du tust das, wäre ich ein alter weißer Mann. Und sie hat gesagt, Papa, du bist ein alter weißer Mann. Ja. Und da ging es um es ging da eigentlich um Kunst und um ein paar andere Sachen. Aber das hat mir schon, da habe ich schon drüber nachgedacht und dachte mir, sie hat natürlich recht. Ich kann nur nichts dafür, dass ich alt bin und weiß und ein Mann. Aber ich kann wohl was damit anfangen, wie ich mich verhalte. Und das ist, glaube ich, in diesem Anton auch ein bisschen drin.
Also es geht bei dem Anton auch ums Älterwerden in so einem ganz praktischen oder physischen oder konkreten Sinn, sage ich mal. Der ist 60, das spürt vor allem ein Tänzer natürlich ja jedes Jahr. So ein Beruf, wo man ja nochmal ganz anders altert. Ich dachte auch, als Schriftsteller altert man sicher anders oder als Lehrer, als jetzt so ein Tänzer.
Das dachte ich, und das denke ich auch, aber einer meiner Brüder ist ja Schauspieler und ich habe mir oft Gedanken darüber gemacht, wie ist es in den Berufen, die unmittelbar von der Gesundheit, vom Wohlbefinden, von der Fitness abhängen. Schauspieler, vielleicht auch Landwirt, aber eben auch Tänzer. Das sind alles Berufe, in denen der Körper das Arbeitsmittel ist. Und was das bedeutet für einen, wenn man merkt, der Körper lässt nach, dann, was das auch da für jemanden bedeutet, der seinen Beruf liebt, das glaube ich, dem wollte ich auch nachgehen.
Aber Sie haben ja auf eine andere Art als Lehrer auch nochmal stark mit dem Älterwerden zu tun, weil quasi die Schüler werden ja immer jünger, je älter sie selbst werden.
Ne? Ja, das stimmt. Ich hatte kürzlich so gesagt, so aus Spaß, es war in der 8. Klasse, glaube ich, da haben sie mich gefragt, wie alt sind Sie? Und ich habe gesagt, 70. Und die so, ja, meine Oma ist auch 70.
Was denken Sie dann so?
Die glauben das einfach.
Ja, genau. Man muss den jungen Leuten wahrscheinlich mit Humor entgegentreten. Auch Sie haben ja auch gerade gesagt, es geht mehr um so eine innere Haltung, um eben kein sprichwörtlicher alter weißer Mann zu sein. Damit beschäftigt sich Ihr Anton auch viel. Also wie schafft man das, neugierig zu bleiben oder auch neue Erfahrungen zu machen? Damit haben Sie mich so erwischt beim Lesen, weil ich dachte, ja, das stimmt. Also vielleicht erlebt man viel weniger als junger Mensch und hat viel mehr Selbstmitleid. Oder was machen Sie da konkret dagegen?
Ich glaube, es ist wirklich so, Kästner hat das mal gesagt, dass man nie vergessen sollte, wie man als Kind war, dass so viele Erwachsene das vergessen. Und dass es vor allem die Künstler sein müssen, das hat er dann später mal gesagt, die dieses Kind in sich bewahren müssen oder die diese Erinnerung daran bewahren müssen, wie es ist, als Kind zu sein. Nämlich mit ganz offenen Augen, mit vielen offenen Sinnen durch die Welt zu gehen und zu hören, dass sich das nicht abnutzt, wenn man durch einen Wald geht und dann den Kuckuck hört oder im Sommer die Mauersegler. Diese Dinge, dass die einen immer noch im Inneren berühren und vor allem, dass auch Dinge, die neu sind. Ich dachte immer, so mit 15 dachte ich, oh wei, wenn dann so mit 20, 25 die ersten Male ausgegangen sind, dann muss das Leben doch furchtbar langweilig werden. Aber das ist schon so, dass manche der ersten Male, die gibt es nicht mehr, aber es gibt immer noch erste Male und das ist so spannend.
Und glauben Sie nicht auch, dass man auch weiterhin interessiert sein sollte, was Jüngere denken? Ich finde, das machen Sie in Ihren Büchern ja immer, dass es nicht, jetzt geht es zwar ums Altwerden, aber ich finde, es ist ja eben auch ein Buch über jüngere Menschen, was über diese Emma mit reinkommt, oder weil der Anton bleibt ja auch immer Kind im Verhältnis zu seiner Mutter. Und ich beobachte oft, dass viele ältere Leute kein wirkliches Interesse haben, was Jüngere so denken, aber das hält einen doch auch und gerade jung.
Also das hält einen vor allem, ich würde mal sagen, vielleicht nicht jung, aber doch frisch im Kopf. Und deswegen gehe ich auch immer noch gerne, also heute nicht, darüber haben wir schon gesprochen, ne? Aber sonst.
Heute schulfrei wegen uns.
Ja. Aber ich gehe wirklich immer noch sehr gerne in die Schule, weil der Kontakt mit jungen Leuten einen tatsächlich auf diesem Grund und Boden, und man durch ihre Augen Dinge sieht, die man sonst eben nicht sehen würde. Und das finde ich immer, immer lohnenswert.
Und da findet ja auch Ihr Anton dann nochmal so eine ganz bestimmte Form von Lebensfreude, weil er tatsächlich eine Schülerin findet, die wahnsinnig talentiert ist. Und das bringt eine ganz andere Freude auf einmal wieder in sein Leben.
Ja, das ist auch für mich. Also das ist auch für mich als Lehrer manchmal so ein Glück. Alle 5, 8 Jahre kommt dann mal jemand, der so unglaublich begabt ist. Also Peggy Reeder zum Beispiel war so eine, die ist jetzt eine sehr bekannte Musikerin geworden. Und da wusstest du schon, die hatte ich in der 8., 9. Klasse irgendwann und dachte mir, wow, okay, das ist jemand, dem kann man wirklich nur die Steigbügel halten. Die kann jetzt schon mehr als ich. Mhm. Und das ist ein großes Glück, sowas zu haben.
Und was machen Sie eigentlich, Ewald Ahrens, wenn Ihre Bücher irgendwann Schullektüre werden?
Das sind sie ja schon.
Das, ja, tatsächlich, das wusste ich jetzt nicht.
In Baden-Württemberg ist das, glaube ich, Teil der Abschlussprüfungen. Und das habe ich mit sehr gemischten Gefühlen angeschaut, weil ich als Schüler habe ich natürlich gedacht, so Schullektüre, oh Gott, musst du das jetzt lesen? Und als Autor denkst du dann auf der einen Seite, wow, toll. Und auf der anderen Seite, oh je, da gibt es einen Haufen junge Leute, die das überhaupt nicht lesen wollen. Und auf meinem Instagram-Account hatte ich irgendwann eine Nachricht, glaube ich, von einem 16-Jährigen, so ironisch, vielen Dank für dieses schreckliche Buch, über das ich ein Examen schreiben musste.
Ja, aber Ihre Schüler wissen schon, dass Sie, Ewald Ahrens, auch Bestseller-Autor sind.
Ja, das wissen die schon. Also die vor allem in der Oberstufe. Und ja, da gibt es dann auch wieder so schöne Sachen, da kommt dann eine Neunklässlerin auf mich zu und sagt, ich schreibe gerade einen Romantasy-Roman, würden Sie da mal reinschauen? Und ich denke mir, ja, mache ich.
Sehr gut, das finde ich gut, Ewald Ahrens, weiter so, sage ich da mal. Vielen Dank nach Nürnberg für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.
Vielen
und alles
Dank
Gute
Berlin.
Ihnen. Und der neue Roman von Ewald Ahrens ist beim Dumont Verlag erschienen unter dem Titel 5678. Das Buch hat 256 Seiten und kostet 25 Euro. Seit die Taliban 2021 in Afghanistan die Macht übernommen haben, werden Frauen und Mädchen systematisch daran gehindert, Grundrechte wie Bildung, Meinungsäußerung und Freiheit wahrzunehmen. Die Autorin, die wir Ihnen jetzt vorstellen, hat das Land schon vor einigen Jahren davor verlassen. Maria Mitra, 1992 im Norden Afghanistans geboren. Sie kam 2015 nach Deutschland und hat jetzt einen zweisprachigen Gedichtband veröffentlicht unter dem Titel Ich habe den Zorn des Windes gesehen. Meine Kollegin Victoria Porco hat die Lyrikerin in Berlin getroffen.
Manchmal sage ich, ich schreibe, um das Leben zu überleben. Das ist eine ganz tiefe, persönliche, auch politische Erfahrung.
Maria Mitra hat in einer Sitzecke aus Stein Platz genommen. Die Sonne scheint durch die hohen Bäume eines Berliner Parks.
Ich komme regelmäßig hier zum Spazieren. Ich liebe Sommer und grüne Wald und Natur.
Das Klima und die Umgebung spielen oft eine Rolle in ihrer Lyrik. Mitra schreibt von der Kälte in Deutschland und von Afghanistan als das Land des Sonnenscheins. Mit dem Schreiben hat sie bereits in ihrer Jugend angefangen. 2013 erschien ihr erster Lyrikband auf Persisch.
Erstmal war Literatur für mich, eine Stimme in der Gesellschaft zu haben. Als eine Frau in Afghanistan, dort, wo man so viele Unterdrückungen als Frau erleben, eine Stimme zu haben, ist ein Widerstand.
Dass Mitra dafür die Poesie als Form wählt, ist quasi eine Selbstverständlichkeit. So blickt die persische Lyrik auf eine lange Tradition bis ins 10. Jahrhundert zurück und bereits damals schrieben Männer wie Frauen. Mit Anfang 20 kommt Mariam Mitra 2015 von Kabul nach Deutschland. In Berlin studiert die ausgebildete Journalistin Sozialwissenschaften. Der Anfang ist jedoch schwer. In einer neuen Gesellschaft mit einer neuen Sprache sieht sie sich mit einer neuen Form der Sprachlosigkeit und Einsamkeit konfrontiert, von der auch ihre Gedichte erzählen.
Ich habe Angst, verloren zu gehen. Und nun bin ich verloren. Bi surud, bi parcham. Ohne Hymne, ohne Flagge. Bo tanha name dar shenasname. Mit nur einem Namen auf dem Ausweis. Ke roye an navishtan, bi watan. Und darauf steht heimatlos.
In ihren Texten macht Mariam Mitra auch den Kummer und die Not der Menschen in Afghanistan sichtbar. Sie selbst wächst unter dem ersten Taliban-Regime von 1996 bis 2001 auf und muss in eine Schule im Untergrund gehen, da normale Schulen für Mädchen verboten sind. Eine Erfahrung, die Mitra nachhaltig prägt. Seit die Taliban seit 2021 wieder an der Macht sind, wiederholt sich für Mädchen und Frauen das Trauma.
Deswegen, ich möchte weiter diese Erfahrung erzählen über diese schlechte Situation, die Frauen als Menschen dort erfahren. Weiter zu schreiben, weiter zu sprechen, ist eigentlich eine Pflicht für mich. Nicht nur als Autorin, als ein Mensch, die ganze Situation erlebt hat, weiß und dagegen immer gesprochen habe.
Auf Deutsch klingt Mitra in ihrem Lyrikband »Ich habe den Zorn des Windes gesehen« schlicht und klar. Der Übersetzer Ali Abdullahi beschreibt ihre Sprache im Nachwort als modern und nah am Alltagspersisch. Mitras Worte haben etwas Unmittelbares. Als tiefgreifenden Bruch empfindet die Dichterin das Exil zwischen Vergangenheit und Gegenwart, Heimat und Ortlosigkeit, Vergessen und Erinnern, Verlust und Bewahren, ein Leben in Widersprüchen.
Schreiben hat mir sehr viel geholfen, diese Widersprüche zu verstehen. Schreiben ist ein Ort für Begegnungen von verschiedenen Erfahrungen.
Dabei ist für Mitra Lyrik auch ein Mittel, um mit anderen in den Dialog zu treten. Ein Grund, warum ihr Gedichtband zweisprachig ist, Persisch und Deutsch. Auch der Kontakt zu anderen AutorInnen im Exil ist ihr wichtig. Diesen ermöglicht vor allem Weiterschreiben, ein literarisches Projekt, das SchriftstellerInnen mit Fluchterfahrung in Deutschland ein Netzwerk bietet, von dem sie Teil ist. Heute forscht Mariam Mitra an der Universität Leipzig zu Medien in Afghanistan. Auch für sie war das Weiterschreiben zentral, um ein mehrfaches Zugehörigkeitsgefühl zu entwickeln.
Jetzt glaube ich, Menschen können zu verschiedenen Orten gehören und verschiedene Gefühle zu zwei Orten oder gleiche Gefühle zu zwei Orten haben.
Mariam Mitra war das und ihr Gedichtband »Ich habe den Zorn des Windes gesehen« ist im Wallstein Verlag erschienen, hat 130 Seiten und kostet 24 Euro. Und aus dem Persischen übersetzt haben ihn Ali Abdullahi, Susanne Bagestani, Silvia Geist und Kurt Scharf.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Es gibt ja in der Literatur viele Doppelbegabungen, also Autoren, die auch noch begabte Maler, engagierte Ärzte oder auch Juristen waren oder sind. Und auch die Autorin Elisa Hofen ist im Hauptberuf Professorin für Strafrecht und sie hat jetzt zum zweiten Mal einen Episodenroman veröffentlicht. Feine Risse heißt er und Ursula Merz hat das Buch für uns gelesen. Frau Merz, wenn man mal so überlegt, welche Schriftsteller auch Juristen sind, da fallen einem ganz schön viele Namen ein. Also der verstorbene Alexander Klug, Hooge, Ferdinand von Schirach, Bernhard Schlink und so weiter und jetzt eben auch diese Elisa Hofen. Haben Sie mal überlegt, woran das liegen könnte? Ja. Sind die durch irgendwas besonders zum Erzählen prädestiniert?
Julie C. darf man noch hinzufügen. Mhm. Also die großen Bestseller-Autoren, Franz Kafka, Goethe, E.T.H. Hoffmann, also ganz große Namen. Es gibt diesen Begriff der Dichterjuristen, der kam in den 50er Jahren auf. Ich denke schon, es gibt eine Verbindung. Erstens mal, Juristen haben natürlich nicht nur mit trockenen Gesetzen, sondern auch mit Dramen des sozialen Lebens zu tun. Sie haben aber, Entschuldigung, ich muss mich nochmal räuspern. Sie haben aber vor allem mit einem bestimmten Nerv des gesellschaftlichen und auch des rechtsstaatlichen Lebens zu tun, nämlich der Reibung oder auch bisweilen dem Widerspruch zwischen Recht und Moral oder zwischen Gesetzgebung und moralischem Empfinden. Und das ist, wenn man auch die Geschichten von Elisa Hoeven in dem neuen Band anschaut, ein ganz, ganz reicher Quell des Erzählens und des Nachdenkens.
Also darum kreist das. Aber wie denn, dass Sie sagen Geschichten, ist das ein Erzählband oder ist es eher doch ein Roman oder was dazwischen?
Na, ich würde sagen, es ist ein Episodenroman. Es sind 8 Kapitel, 8 Geschichten, aber es gibt einige durchgehende Erzählstränge und manches ist auch miteinander verbunden. Das, was Sie am meisten verbindet diese 8 Geschichten, ist die Ich-Erzählerin. Das ist Eva Herbergen, eine Strafverteidigerin, so Anfang 60, die mit ihrem Mann Peter, einem Akademiker, ein bildungsbürgerliches, schönes, ruhiges Leben in Berlin führt. Sie haben keine Kinder, sie gehen gut essen, sie gehen in die Philharmonie, alles, was man so kennt. Und diese Ich-Erzählerin führt uns also durch diese Fälle, es sind 8 Geschichten oder auch 8 Fälle, und ist das eigentliche Bindeglied.
Also sie verbindet das, aber gibt's, Sie haben schon gesagt, wahrscheinlich dann eben auch diese moralische Dimension des Rechts, was das Ganze verbindet, oder was ist es?
Am besten, ich erkläre es mal anhand ein paar Geschichten plastisch. Es gibt zum Beispiel einen Fall, da kommt bei Filmdreharbeiten, wird ein echter Pistolenschuss abgegeben. Es erinnert uns an den realen Fall von Alec Baldwin in den USA. Und dann wird Eva Herbecken versuchen herauszubringen, gibt es da wirklich Schuld? Was ist? Ist es nur Zufall? Kann man jemanden anklagen? Oder es kommt zu einem tödlichen Unfall bei einer Bergwanderung im Hochgebirge. Ein sportlich überambitionierter Unternehmer stürzt in den Tod. Sein Bergführer wirkt zuerst schuldig. Die Ermittlungen werden eingestellt. Er konnte nichts dafür. Er hat ihn gewarnt. Dann später stellt aber Eva Herbergen fest, na, die beiden kannten sich von früher. Der junge Bergführer hat sich vielleicht gerecht. Trifft ihn nun doch Schuld oder trifft ihn keine? Es gibt einige Geschichten, die auf, wie ich finde, interessante Weise an reale Kriminalfälle der Bundesrepublik sich anlehnen, ganz stark anlehnen, aber eine andere Version finden. In einem Fall geht es um einen Reportagenfälscher bei einer Berliner Tageszeitung. Das erinnert natürlich an Klaas Relotius vom Spiegel. Und sie greift einen Fall auf, den eigentlich alle kennen als ganz entsetzlich, die Entführung und Ermordung 2002 des Bankiers, so ein 11-jährigen Bankiers, so ein Jakob von Metzler. Und wir wissen ja, dass der Polizeipräsident von Frankfurt damals ihm Folter angedroht hat, weil er davon ausging, dass der Junge noch lebt. Und diese Entscheidung ist, also dieser Fall ist so heikel. Es darf kein Folterandrohung geben in einem Rechtsstaat. Weil jeder von uns denkt, um Gottes Willen, wenn der Entführer noch weiß, wo der Junge in einem Keller sitzt und er verdurstet gerade, muss es da nicht eine Ausnahme geben. Sie findet ein anderes Ende als in der Realität. Ich man denkt vielleicht, mein Gott, der Fall ist oft genug erzählt worden und er ist aber unerschöpflich.
Und gedanklich. Schafft sie das denn da auch sowas richtig Eigenes und Lebendiges oder fast Krimiartiges draus zu machen? Oder ist das dann doch eher so ein juristisches Gedankenspiel?
Gar nicht. Das ist das Interessante eigentlich. Also teilweise lesen sich diese Geschichten wie, weiß ich, ja, Drehbücher für einen Sonntagstatort. Ja? Also sie verwendet das Genre des Krimis, manchmal auch ein bisschen körpertagehaft, also auch mit großer Spannung, aber da hinein werden juristische Überlegungen und Diskurse gelegt. Das ist schon eine interessante Verbindung.
Also ein Lesetipp von Ursula Merz, das neue Buch von Elisa Hofen. Feine Risse heißt es, erschienen ist es beim Fischer Verlag. Es hat 288 Seiten und kostet 22 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Bereits die ganze Woche über lädt das Festival Stadt, Land, Buch zu hochkarätigen Lesungen und Workshops nach Frankfurt am Main. Heute Abend ist Cornelia Funke zu Gast. Die Schöpferin der Wilden Hühner und der Tintenwelt lebt seit einigen Jahren in Italien und liebt es, in ihrer Künstlerresidenz in der Toskana Menschen zusammenzubringen.
Cornelia hat genug dicke Bücher geschrieben. Ich habe allen das Signal gesendet, dass für mich mein Leben sich sehr geändert hat inzwischen. Und das ist der Kern meines Lebens, dieses Projekt.
Wie ihre Begegnungen das Denken und Schreiben von Cornelia Funke beeinflussen und was für Gedanken zu Gegenwart und Zukunft die weltberühmte Jugendbuchautorin bewegen, erzählt sie im Gespräch mit der Autorin Jagoda Marinic. Heute Abend im Schauspiel Frankfurt. Ein Überseedampfer und ein Koffer voller Hoffnung. In ihrem Roman »Wo die Kaffeekirschen leuchten« widmet sich die ausgezeichnete Übersetzerin und Sprachkünstlerin Nicolas Denis der Geschichte ihrer Eltern. Als junges Paar verlassen die Anfang der 50er Jahre das Nachkriegsdeutschland und wandern nach Kolumbien aus. Denis' Vater arbeitet in den Höhen der kolumbianischen Anden als Geologe. Ihre Mutter schreibt unzählige Luftpostbriefe in die Heimat.
Es ist so sorgfältig aufbewahrt, dass es quasi für die Nachwelt bestimmt scheint. Und ich habe gedacht, das muss ich nicht nur lesen, sondern auch auswerten und weiter imaginieren.
70 Jahre später verdichtet die Autorin die Briefe ihrer Mutter zu einem autofiktionalen Roman über den Zauber des Fremden, über Zeitgeschichte und weibliche Selbstbestimmung. Wo die Kaffeekirschen leuchten. Nicolas Denis liest heute Abend im Ernst-Bloch-Zentrum in Ludwigshafen.
Was es für Auswirkungen haben würde, das Wort Mama auszusprechen, das hatte ich nicht geahnt. Es machte mich schlagartig wehrlos. Es ist alles so beschissen, Mama.
Ein Sohn in der Mitte des Lebens, der vor den Trümmern seiner Existenz steht. Eine Mutter fortgeschrittenen Alters, die so viel Energie hat, dass sie ihrem Sohn davon etwas abgeben kann. Und ein Chor dynamischer Damen. Sie bilden das Personal der Inszenierung von Joachim Meyerhoffs »Man kann auch in die Höhe fallen« am Altonaer Theater.
Um 6 gibt es Whisky und um 7 fahren wir ans Meer. Ja, dann ist es schön leer.
Man kann auch in die Höhe fallen. Die Inszenierung von Joachim Meyerhoffs Bestseller ist heute Abend im Altonaer Theater in Hamburg zu erleben. Weitere Vorstellungen gibt es morgen und übermorgen.
Das waren die Literaturtipps von Julia Eickmann. Und unbedingt auch erwähnenswert in einer Buchsendung ist die Tatsache, dass trotz allgemeiner Untergangsstimmung am Buchmarkt Lesen neuerdings wieder als sexy gilt. Das meldet die Huffington Post. Die hat es von der Dating-Plattform Tinder erfahren, dass immer mehr Menschen Bücher in ihren Dating-Profilen erwähnen. Und gleich wird auch ein neuer Trend daraus. Booksmaxing nennt sich das, frei nach Looksmaxing, mit dem die jungen Leute ihr Aussehen optimieren wollen. Also das, was jeder langjährige Bücherwurm kennt, die Tatsache, dass man über ein Buch, was man dabei hat, auch ganz leicht andere beeindrucken oder zumindest ins Gespräch kommen kann, das ist jetzt auch belegt. Leser werden als intelligent, offen, einfühlsam beschrieben und als sexy, als ob wir das nicht schon immer geahnt hätten. Mehr als 30 Autorinnen und Autoren haben einen offenen Brief geschrieben und darin erklärt, warum sie den Westend Verlag verlassen wollen. Wir haben Anfang der Woche darüber gesprochen hier in der Lesart, als in eben diesem Verlag das neue Buch des Journalisten Ulf Poschardt erschienen ist, Bückbürgertum. Und um solche Veröffentlichungen geht es den Verfassern des offenen Briefes, zu denen auch der Politiker Gregor Gysi unter anderem gehört, aber auch die Journalistin und Autorin Ulrike Herrmann. Und mit ihr bin ich jetzt verbunden. Guten Morgen, Frau Herrmann.
Ja, hallo, guten Morgen.
Sie haben ja schon einige Jahre kein Buch mehr beim Westend Verlag veröffentlicht. 2019 war das letzte, dort erschien Deutschland, ein Wintermärchen heißt das. Inzwischen
ein Wirtschaftsmärchen.
Ein Wirtschaftsmärchen, ja, solche Versprecher müssen einmal am Tag passieren. Entschuldigung, inzwischen sind Sie ja beim Kölner Verlag bei Kiepenheuer und Witsch. Warum haben Sie Westend vor 7 Jahren verlassen?
Ja, eben genau. 2019 war dann der entscheidende Vorfall. Also ich war auf der Buchmesse, um Deutschland ein Wirtschaftsmärchen vorzustellen. Und man muss wissen, das ist eine Wirtschaftsgeschichte Deutschlands vom Nationalsozialismus 1933 bis heute. Es war also sehr wichtig, auch diese NS-Geschichte. Und genau da hat dann aber der Westend Verlag zusammengearbeitet mit Ken Jebsen über die Tochterfirma Buchkomplizen. Und dann wurde da auf der Buchmesse, wurden dann eben Willi Wimmer und Wolfgang Bittner interviewt. Die beiden muss man nicht kennen, aber das war die Verharmlosung von Hitler, nicht? Also da wurde zum Beispiel dann erzählt auf dieser Bühne, ja, der Zweite Weltkrieg, das war eigentlich eine Falle der USA und Englands, in die Hitler dann getappt ist. Oder es wurde so getan, als wäre die NATO-Osterweiterung das gleiche wie der Lebensraum Hitlers im Osten. Ja, also wurde die NATO praktisch mit Hitler verglichen und so weiter und so fort. Und das hat mich so alarmiert, dass für mich dann klar war, dass man diesen Verlag verlassen muss.
Das heißt, diese Entwicklung, die hat sich eigentlich schon länger abgezeichnet. Wie kam es denn dann jetzt eigentlich zu diesem offenen Brief? Was ist da passiert?
Ja, also der Initiator dieses Briefes bin ja nicht ich, sondern das war Stefan Hebel von der Frankfurter Rundschau. Und der hat ganz offenbar dann sehr viel später ähnliche Erfahrungen gemacht wie ich und dann eben beschlossen, das doch mal zu dokumentieren, dass schon sehr viele Autoren aus diesen Gründen, dass der Westend Verlag eben nach rechts rückt, diesen Verlag verlassen.
Hallo, Frau Herrmann.
Ja, ich bin mal dran, aber ich weiß gar nicht, wie viel haben Sie denn noch von meiner Soada gehört?
Ja, wir haben fast gar nichts mehr gehört und seitdem versucht, Sie nochmal zu erreichen, damit wir nochmal ein paar Minuten mit Ihnen das Gespräch weiterführen können. Hm. Ja, wir waren ja dabei, dass Sie gesagt hatten, diese Entwicklung nach rechts im Westend Verlag hatte sich schon länger abgezeichnet. Und was mich besonders interessieren würde, wie Sie das sehen, ist, Sie sind ja selbst eine thesenstarke Autorin. Und jetzt sagt der Westend Verlag ja, das ist jetzt kein Rechtsruck in dem Sinn, sondern wir wollen ja Auseinandersetzung, Diskussion. Ist das überhaupt so ein Problem auf dem Sachbuchmarkt, dass man quasi so eine Art Krawallbücher veröffentlichen muss, um überhaupt gesehen zu werden?
Also es gibt natürlich Meinungsfreiheit und der Westend Verlag kann auch veröffentlichen, was er will. Da will ich auch gar nicht Einfluss nehmen. Aber das Problem ist ja, dass das alles Thesen sind und auch Haltungen, die ich nicht vertreten kann. Das ist eigentlich mehr bei vielen Büchern als nur eine Meinung. Das sind demokratiefeindliche Verschwörungstheorien. Da habe ich dann auch zu einigen Büchern Expertisen erstellt, eben um zu erreichen, dass meine Taschenbücher in diesem Verlag nicht mehr erscheinen. Und das muss man eben wissen als Autor, dass man dann als Feigenblatt dient für Bücher, die eigentlich demokratiefeindlich sind. Und das kann jeder Autor für sich selber entscheiden, ob er das machen will oder nicht. Aber unser Ziel war, die Autoren überhaupt zu warnen, dass es dieses Problem gibt. Denn ich glaube, viele Autoren denken einfach, ah ja, ist doch ein Verlag und da darf ich jetzt veröffentlichen. Und die machen sich dann gar keine Gedanken über den Kontext. Und wenn man dann eben feststellt, dass da Bücher erscheinen, die man nicht tolerieren kann eigentlich als Demokrat, dann hat man sehr große Probleme, da aus diesen laufenden Verträgen wieder rauszukommen. Und deswegen muss man sich das vorher überlegen. Und unser Brief hat eigentlich dazu gedient, diese Problematik da mal in die Öffentlichkeit zu tragen.
Aber sehen Sie da nicht auch einen Trend, dass gerade so rechte Bestseller ganz vorne sind, auch auf den Bestsellerlisten eben Julian Reichelt mit Linksdeutsch, Deutsch Links, Jan Fleischhauer und so weiter, eben jetzt Ulf Poschardt. Was ist das für ein eigenartiger Trend auf dem Buchmarkt?
Nein, ich meine, der Buchmarkt spiegelt natürlich wider, was in der Gesellschaft passiert. Ja, es gibt sehr viele AfD-Wähler und die finden dann auch solche Bücher schön. Und das muss man eben wissen. Der Westend-Verlag bedient gezielt AfD-Wähler. So, und das ist okay. Ja, die AfD ist ja im Augenblick auch nicht verboten. Aber man muss wissen als Autor, ob man da teilnehmen will.
Und da haben Sie eine ganz klare Haltung und sagen, ich bin da raus.
Genau.
Und wie erlebt?
Ja, wie gesagt, das hat Jahre gedauert, da wirklich rauszukommen, weil das ist ja nicht einfach, laufende Verträge dann einfach zu kündigen. Ne?
Und erleben Sie das so, dass man als Autor auch ein bisschen gedrängt wird, noch steilere Thesen zu haben, um wahrgenommen zu werden?
Nein, also überhaupt nicht. Also ich würde jetzt sagen, dass meine Bücher sehr gut recherchiert sind. Das ist alles faktisch abgesichert. Meine Bücher leben nicht davon, irgendwelche Krawallthesen in den Raum zu stellen. Und sie sind trotzdem Bestseller. Also mein letztes Buch, Geld als Waffe, ist eine ganz nüchterne Beschreibung, wie China und Russland funktionieren und warum beide Länder Krieg brauchen, auch aus ökonomischen Gründen. Und da ist jetzt überhaupt keine Krawall Nummer drin. Und es ist trotzdem auf der Spiegel-Bestsellerliste.
Das freut uns, Ulrike Herrmann. Danke, dass wir Sie doch noch erreichen konnten und noch mit Ihnen weitersprechen konnten. Alles Gute und einen schönen Tag Ihnen.
Ja, Ihnen auch.